do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, wie angekündigt und wie könnte es auch anders sein, indem wir uns Spiel 1 der NBA Finals genauer anschauen, analysieren, was wir gesehen haben, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat und so weiter. Und das tun wir beide, nämlich einmal ich, Lorenzo Ligresti, und einmal Julius Schubert, der wahrscheinlich ein bisschen fitter ist als ich, würde ich mal behaupten, weil der gute Herr, der ist es gewohnt, die NBA-Nächte sich um die Ohren zu hauen, ich nicht so sehr. Das war mein erstes Live-Nachtsspiel in diesen Playoffs oder zumindest das erste komplette. Und das noch an einem Tag, an dem ich ganz schön, sowieso schon ganz schön viel unterwegs war und ziemlich kaputt bin. Aber Julius, es ist 4.55 Uhr und du strahlst mich an in einer Frische, auf die ich neidisch bin.
Oh mein Gott.
Und
einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, und du bist genauso bereit wie ich, über Spiel 1 zu quatschen.
Ja, ich habe ein bisschen vorgeschlafen, noch 3 Stündchen bekommen, bin da eine halbe Stunde später aufgewacht, was dann ganz cool war, dann konnte ich die Auszeiten vorskippen bis zur ersten Halbzeit, bis diese beendet war, und dann war ich wieder komplett live. Ja, schönes Spiel gewesen, sehr unterhaltsam über weite Strecken, auch wenn es jetzt nicht mehr ganz spannend wurde am Ende, aber ja, lass uns das mal ein bisschen runterbrechen.
So machen wir das. Die Denver Nuggets haben mit 104-93 gewonnen vor heimischer Kulisse, haben also Spiel 1 dieser Serie an sich gerissen, führen mit 1-0, sind ihrem Favoritenstatus, vor allem was jetzt, natürlich die Serie an sich, aber was vor allem jetzt dieses erste Spiel und diese ersten beiden Spiele zu Hause in Denver angeht, gerecht geworden. Und wir wollen uns das Ganze anschauen. Wir quatschen jetzt einfach über das Spiel, was uns aufgefallen ist. Aber in alter Double-Step-Back-Manier wollen wir euch auch zumindest 2 Headlines präsentieren. Wir haben beide jeweils eine Headline mitgebracht, unser ja, Main Takeaway vom Spiel, wenn man so will. Und da würde ich dir den Ball zuspielen, à la Nikola Jokic. Ich würde sagen, ich mache das No-Look. Ich mag No-Look-Pässe. Julius, was ist deine Headline dieses Spiel 1?
Die Denver Nuggets sind das bessere Team, schlicht und ergreifend. Man hat offensiv über weite Strecken beobachten können, dass Miami da nicht besonders viel entgegenzusetzen hat. Die Nuggets gerade einmal 8 ihrer 27 Dreier getroffen und trotzdem war das eine bärenstarke Performance am offensiven Ende, speziell gerade auch in der wichtigen Phase, wo Miami im vierten Viertel das Spiel nochmal einigermaßen spannend machen konnte, immer wieder auf 10 Punkte verkürzt hat. Die Nuggets fanden durch den Joker, durch Murray, durch ihre offensive Vielseitigkeit immer wieder Antworten und haben halt dafür gesorgt, dass es nie weniger wurde als 9 Punkte, die es da mal waren, mit 55 Sekunden Rest oder so. Man konnte defensiv die eigenen Schwächen zumindest gut genug kaschieren, dass man Miami zumindest vor Probleme gestellt hat und ist, wie du es gesagt hast, der Favoritenrolle in Spiel 1 gerecht geworden. Ich denke, das war ein Denver-Sieg jetzt hier in Spiel 1, den man durchaus erwarten konnte. Man hat noch kein Heimspiel verloren in diesen Playoffs. Man hatte sehr, sehr lange Pause. Miami kommt aus einer anstrengenden Serie gegen Boston. Man hat, denke ich, auch ein bisschen beobachten können, welches Team einfach fitter und spritziger ist und mehr im Tank hat, welches Team auch besser gewöhnt ist an die klimatischen Verhältnisse in der Mile High City. Also von daher keine Überraschung in Spiel 1. Denver ist besser und das Ergebnis, diese 11 Punkte Differenz, sind, glaube ich, ein bisschen knapper als, ich glaube, der Unterschied spielerisch zwischen diesen beiden Teams war. Das hat sich nie wie eine offene Begegnung angeführt. Nach dem ersten Viertel war es im Endeffekt auch nicht.
Ja, habe ich sehr ähnlich gesehen. Also die Heat haben es geschafft, am Anfang des vierten Viertels einen 8-0 Run zu starten. Ins dritte Viertel ging das Spiel nach dem dritten Viertel hatten wir einen Zwischenstand von 63-84 aus Sicht von Miami. Kurz vorher war es das erste Mal gewesen, dass dann eine 20-Plus-Führung war für Denver. Und dann kamen aber die Heat aus dieser Viertelpause, haben es zu Beginn dieses letzten Abschnitts geschafft, nochmal einen Run zu starten, nochmal ranzukommen. Oder zumindest damit zu beginnen, ranzukommen. Und das war eine der Phasen, die mir am meisten imponiert hat, was Denver da gemacht hat, dass sie diesen Run kassiert haben und auch irgendwie durch, ich glaube, da war ein Gabe Vincent-Dreier dabei. Da war ein sehr, sehr einfacher Punkt, der Haywood Highsmith hatte direkt beim als die Denver Nuggets den Ball reingebracht haben, direkt Steal und Layup. Also so ein Moment, und wir kommen gerade aus einer Serie mit einer Mannschaft, mit den Boston Celtics, bei der wir beobachtet haben, wie schnell das gehen kann, gegen Miami ein Spiel aus der Hand zu geben. Dann waren die Nuggets halt einfach wieder da und haben sich wieder enorm schnell von dieser Mini-Schwächephase gefangen mit einem Nikola Jokic, der nicht nur in dieser Phase, nicht nur im vierten Viertel, sondern generell mal wieder eine Augenweide war, der am Ende, ich glaube, hat er 11 Würfe genommen, also kurz vor Schluss waren es 10, und da hat er nochmal so einen total verrückten Fadeaway-Jumper.
Waren es am Ende. 8 von 12.
12 Würfe genommen und trotzdem dieses Spiel gefühlt von vorne bis hinten dominiert, hatte bei allem, was die Nuggets irgendwie gemacht haben, seine Finger im Spiel. Es waren dann immer wieder so kleine Momente, in denen die Nuggets, obwohl sie im Großen und Ganzen, du hast es gesagt, ihren Dreier mit unter 30% nicht gut getroffen haben und auch sonst nicht so dominant waren, wie sie das schon waren in anderen Partien in diesen Playoffs, aber trotzdem in den wichtigen Momenten immer wieder da gewesen und im Großen und Ganzen, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich zu keinem Zeitpunkt so richtig was anbrennen lassen. Dementsprechend 9-0 jetzt die Heimbilanz in diesen Playoffs und ja, Miami muss Lösungen finden und ich bin nach diesem Spiel 1 nochmal einen Tick pessimistischer, als ich das sowieso schon war, dass sie diese Lösungen am defensiven Ende des Feldes finden werden. Wollen wir erstmal dabei bleiben? Ich hätte dich jetzt einfach mal gefragt, wie hat dir denn Miamis Gameplan defensiv gefallen, was man versucht hat gegen Jokic und gegen die Nuggets an sich?
Möchtest du deine Headline noch sagen vorher oder wollen wir das dann später machen?
Ja, die hat Zeit. Meine Headline bezieht sich dann eher auf die Heat Offense und dann vielleicht können wir jetzt an dem Ende des Feldes bleiben und dann rübergehen.
Dann machen wir das doch direkt so. Ja, das war ja für mich der ganz große Schlüssel, inwiefern die Heat Defense einigermaßen in der Lage sein wird, diese, ich denke mal, das kann man so sagen, beste Offensive der NBA und beste Offensive auch der jüngeren NBA-Vergangenheit, einigermaßen auszubremsen. Da reden wir noch gar nicht von stoppen, sondern auszubremsen, was nicht so wirklich funktioniert hat. Die Nuggets hatten 59 Punkte zur Halbzeitpause und das, obwohl viele dieser sehr, sehr guten Looks nicht gefallen sind und obwohl der Joker nicht als Scorer aktiv geworden ist. Dennoch hat mir das sehr, sehr gut gefallen, was die Nuggets da in der ersten Halbzeit offensiv gemacht haben. Und ein ganz interessanter Punkt, den du angesprochen hattest in unserer Preview-Folge. Ich denke, man konnte beobachten, dass sich Denver vorbereitet hat auf Miami. Und das nicht erst 2 Tage vor diesem Spiel 1. Man war wahnsinnig gut vorbereitet auf alles, was Miami gezeigt hat. Und man hat gescoutet. Man wusste, wie Miami alles verteidigen wird. Das ist auch gar nicht mal unbedingt eine Kritik daran, dass Miami jetzt irgendwie zu vorhersehbar gespielt hat. Aber gegen so eine Offensive hast du halt nur begrenzte Möglichkeiten, was du machen kannst in so einem Spiel 1. Denver wusste, was passieren wird. Denver hatte Spielzüge am Start, die sie sich von den Celtics abgeschaut haben, die in dieser Serie sehr gut funktioniert haben. Man wusste, wie Nikola Jokic Post-Ups verteidigt werden, wie das Two-Man-Game verteidigt wird. Und wenn wir da jetzt mal so ein bisschen reingehen können, wir hatten drüber geredet in unserer letzten Folge. Bam Adebayo war an Nikola Jokic dran, das war zu erwarten. Die Heat haben einfach keinen anderen Spieler, keinen größeren Flügelspieler, niemanden, der Nikola Jokic verteidigen kann oder den man an Nikola Jokic stellen kann und dafür quasi Bam Adebayo als Roamer, so wie es die Lakers gemacht haben in dieser Serie nach Hälfte 1 von Spiel 1. Von daher auch das war so vorherzusehen. Man hat Caleb Martin an Jamal Murray herangestellt, was auch nicht wirklich funktioniert. Allgemein Caleb Martin grauenhaftes Spiel gemacht an beiden Enden des Parketts. Und man hat Gabe Vincent dran gehabt an Aaron Gordon, hat versucht, Jimmy Butler defensiv ein bisschen zu schonen. Und wie angesprochen, Denver wusste, was passiert. Man hat jetzt kleines Beispiel zum Beispiel, was die Heat gemacht haben mit Bam Adebayo vor allem, ist, dass man Jokic gefrontet hat. Ja. Wenn Jokic sich also am Elbow oder im Post in Position gebracht hat, hat Miami versucht, das zu fronten. Heißt, Adebayo hat sich vor Jokic postiert, um das Anspiel zu verhindern, dass man einfach sagt, okay, Jokic kann den Ball nicht abspielen, kann nicht passen, kann nicht scoren, wenn er gar nicht jetzt an den Ball kommt. Die Nuggets hatten darauf zwei Antworten. Die erste war, dass man Jokic zuerst um ein oder mehrere Screens herumlaufen hat lassen, so dass quasi Bam Adebayo erst hinterher musste und einen Weg erst zurücklegen musste, woraufhin es für ihn natürlich dann schwerer war, sich dann noch vor Jokic zu postieren. Und die andere Möglichkeit, was man vor allem früh im Spiel gesehen hat, war, dass die Nuggets immer wieder da Ballscreens draus gemacht haben. Also stellt euch vor, Jamal Murray hat den Ball, Jokic passiert sich im Post, Adebayo steht vor ihm. Was dann jetzt nicht passiert ist, dass Jokic angespielt wird, was stattdessen passiert ist, ist, dass Jokic sich hochbewegt und eine Art Ballscreen stellt, so eine Art halben Ballscreen, und Murray quasi zum Korb gegangen ist. Und Adebayo kann das aber nicht, wie gewohnt, mit dieser Drop-Defense, die Miami immer wieder gespielt hat, verteidigen, weil er überhaupt nicht in Position ist, weil er gerade vor Nikola Jokic postiert ist. Also das ist eine ganz coole Möglichkeit beispielsweise. Du hast jetzt nach dem defensiven Gameplan der Heat gefragt. Man hat Drop-Defense gespielt gegen das Murray-Jokic-Pick-and-Roll. Gerade zu Beginn, was nicht so wirklich gut funktioniert hat, weil Caleb Martin überhaupt nicht dranbleiben konnte an Jamal Murray und daraufhin immer wieder zu guten Looks kam. Jamal Murray hat eine überragende erste Halbzeit gespielt. Ich glaube, er hatte 24 Punkte zur Pause. Also bärenstarkes Spiel von ihm gewesen wieder. Ist Miami ein bisschen zurück zu dieser Switching-Defense gegangen, die wir in Spiel 7 gegen Boston vor allem gesehen haben. Was allerdings auch nicht wirklich funktioniert hat, weil dann Mismatches entstehen. Immer wieder Jokic dann gegen kleinere Gegenspieler gespielt hat oder halt Murray das den Matchup-Vorteil gegen den größeren Gegenspieler hatte. Wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, war Aaron Gordon, der extrem Kapital daraus schlagen konnte, dass er von einem kleineren Gegenspieler in Gabe Vincent oder teilweise dann auch Caleb Martin verteidigt wurde. Auch das ist etwas, was Titelteams in den letzten Jahren in der Regel eint. Und zwar, dass sie einfach dieses größer, schneller, stärker als der Gegenspieler beziehungsweise als das gegnerische Team. Und das konnte man im Spiel 1 sehr gut beobachten. Die Nuggets sind basically auf jeder Position größer, schneller und stärker als der jeweilige Gegenspieler, den Miami auf der gleichen Position hat. Und das macht sich bemerkbar. Immer wieder Aaron Gordon zur Arbeit gegangen, früh quasi Akzente gesetzt, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, immer wieder zum Korb gegangen, Mismatches attackiert. Und er ist halt der Spieler, von dem auch häufig weggedoppelt wird, wenn Nikola Jokic quasi gedoppelt wird, was wir auch immer wieder sahen von Miami. Dieser Gameplan, dass man die Nuggets zwingt, 4 gegen 5 zu spielen und Gordon ignoriert, der klappt halt nicht, wenn Gordon in dieser Form ist. Ich schaue gerade hier parallel mal nach. 7 von 10 aus dem Feld, 16 Punkte, 4 davon in der ersten Hälfte gemacht und hat sich immer wieder bewegt, kluge Screens gestellt, zum Korb gecuttet, also wirklich einen wahnsinnig guten Job gemacht dagegen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und
ganz nebenbei noch Jimmy Butler verteidigt, hauptsächlich auf der anderen Seite.
Und Jimmy Butler verteidigt auf der anderen Seite, da werden wir dann später zu kommen. Aber ja, insgesamt wirklich eine fantastische offensive Leistung und das, was ja zu erwarten war eigentlich. Der Joker, wahnsinnig dominant gewesen. Adebayo konnte da nicht besonders viel ausrichten. Wunderschöne Spielzüge, wie gesagt, da hat man sich auch eine Menge abgeguckt von den Teams, gegen die Miami vorher jetzt in den Playoffs gespielt hat. Das zeichnet halt die richtig guten Teams aus, dass man gut scoutet, dass man einen guten Gameplan aufstellt und dass die Spieler auf dem Parkett diesen Gameplan dann so umsetzen, wie es sein soll. Und ich denke, alle drei dieser Faktoren waren gut zu sehen und dass die Nuggets quasi 29,6% ihrer Dreier getroffen haben und das Ding trotzdem nicht knapp war, ist beunruhigend für Miami, weil es kann gut und gerne sein, dass es das schlechteste Shooting-Spiel der Nuggets in dieser Serie war und das ist halt echt ein Problem für Miami.
Ja, Jokic einen seiner 2 Dreier getroffen, aber vor allem Murray mit 2 von 7, der war halt aus dem Zweierbereich wahnsinnig effizient und kam dann so am Ende auf seine 26 Punkte. Michael Porter Jr. 2 von 11 nur getroffen, der war ziemlich kalt von jenseits der Dreierlinie, dafür 13 Rebounds, 2 Blocks, beide glaube ich direkt im ersten Viertel, der hat mir defensiv über weite Strecken sehr gut gefallen, 43 Minuten gespielt. KCP 1 von 3, Bruce Brown war der Einzige, der richtig gut getroffen hat mit 2 von 3 für seine Verhältnisse. Jokic hat einen seiner 2 Dreier getroffen. Also ich würde sogar fast schon darauf wetten, dass das das schlechteste Dreier-Shooting-Game der Nuggets gewesen sein wird in dieser Serie. Oder ich halte es zumindest für wahrscheinlich. Und wie du sagst, das macht es umso beunruhigender. Die Heat haben tatsächlich es mit Cody Zeller versucht für die ein oder andere Minute, was mich überrascht hat, aber dann irgendwie auch doch nicht und es sah auch gar nicht so katastrophal aus, in der ein oder anderen Possession zumindest. Kevin Love, da hatten wir in der Preview noch drüber gesprochen, in Spiel 1 war es jetzt tatsächlich so, dass er ein DNP kassiert hat, wo ich mich frage, wäre das nicht vielleicht Warum? Die bessere Variante gewesen im Vergleich zu Cody Zeller, vor allem offensiv? Also der bringt
ich
dann
gehe stark davon aus, dass wir in Spiel 2 Kevin Love sehen werden.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ohne behaupten zu wollen, dass das irgendwie eine große Lösung wäre, aber im Vergleich zu Zeller wäre es zumindest ein Lichtblick defensiv für Miami, meiner Ansicht nach, war Haywood Highsmith, der dann in den Minuten, in denen er drauf war, also auch offensiv einen super Job gemacht hat, kommen wir gleich noch zu, aber auch defensiv hatte er dann hier und da die Aufgabe, Murray zu verteidigen, wo mir dann die Defense des Two-Man-Games mit Jokic wesentlich besser gefallen hat als mit Martin.
100 pro.
Und sonst?
Das war einer der Hauptgründe für die bessere zweite Hälfte von Miami, dass man ihn quasi rangestellt hat an Jamal Murray, hat dann einen fantastischen Job gemacht und war auch offensiv deutlich besser als Caleb Martin.
Ja, und Stichwort Zone, da müssen wir, glaube ich, noch kurz drauf zu sprechen kommen. Wenn ich es richtig beobachtet habe, haben die Heat die Zone das erste Mal rausgeholt, als Jokic auf der Bank saß. Zu Beginn, war das Ende erstes Viertel, Beginn zweites Viertel, das weiß ich nicht mehr genau. Das hat auch.
Das frage mich nicht, aber es war auf jeden Fall dann,
ja. Ja, das hat auch gar nicht so schlecht funktioniert. Und dann haben sie es in der zweiten Halbzeit tatsächlich relativ oft versucht mit Jokic auf dem Feld. Was am Anfang auch echt gut aussah und dann hat es ungefähr 3 Possessions gedauert, bis Jokic das mehr oder weniger raus hatte und dann eben doch wieder effiziente Looks kreieren konnte. Es gab eine Szene, in der er den Ball dann in der Mitte dieser Zone gefangen hat, nochmal so einen kleinen Pivot-Spin-Step gemacht hat und dann ein Wraparound, so halb No-Look auf, ich glaube es war Jeff Green in der Situation, der dann zum Korb gecuttet war und ihn reingelegt hat. Eine Situation, sehr ähnliche Szene, als Aaron Gordon dann zum Korb gecuttet war. Es hat sich, unser Verdacht hat sich bestätigt, dass das gegen Nikola Jokic nicht wirklich ein dauerhaftes Mittel sein kann. Wobei ich aber sagen muss, es hat mir besser gefallen in dieser zweiten Halbzeit, als ich gedacht hätte. Dadurch, dass diese Zone einfach so aktiv war, so schnell sich zusammen und wieder auseinandergezogen hat, du aus dieser Zone, gerade mit Highsmith, das war dann auch einer der Schlüssel in der Zone, mit Highsmith, mit Bam, mit Butler, die ja dann doch alle eine gewisse Länge mitbringen, auch Duncan Robinson. Und ich glaube, Martin war dann häufig der 5., der da mit drauf war. Man konnte immer wieder schnell doppeln und dann wieder weg. Und man hat den Nuggets wirklich angemerkt, ein paar Possessions lang, dass sie ihre Probleme hatte, dass sie das aus dem Rhythmus gebracht hat. Aber es hat halt nicht allzu lange angehalten, leider aus Heat-Sicht. Diesen kleinen Run, gerade zu Beginn des 4. Viertels, den man dann ja starten konnte und wo es dann kurz, also an der Schwelle war, wieder richtig spannend zu werden, den haben die Nuggets dann sehr, sehr gut weggesteckt bekommen. Und so war es dann am Ende, ja, nicht wirklich nie so richtig spannend, leider.
Ja, nochmal kurz zurück zur Zone-Defense. Die Resultate waren okay. Ich bin trotzdem, also wenn wir jetzt mal das nebeneinander stellen, in der ersten in den Non-Jokic-Minuten haben wir das zum ersten Mal beobachten können. Da kamen die Nuggets eigentlich in jedem Angriff zu einem guten Look und zu einem Wurf, der auch gut und gerne fallen kann, zu einem Versuch, mit dem man sehr, sehr gerne lebt, wenn man Michael Malone ist. Auch wenn da der ein oder andere nicht gefallen ist, was man da zum Beispiel gemacht hat, wie das Stichwort, man war vorbereitet. Auch das ist, also das war ja zu erwarten, dass wir zumindest einen gewissen Teil Zone Defense von Miami sehen und dass, wenn wir ihn sehen, wahrscheinlich zuerst in den Non-Jokic-Minuten, also auch hier etwas, was so zu erwarten war. Was die Nuggets daraufhin gemacht haben, ist, sie haben Jeff Green auf die 5 gestellt, um wirklich 5 Shooter auf dem Parkett zu haben. Mhm. Die Zone, diese patentierte 2-3, also 2 Spieler vorne, 3 Spieler hinten, Zone auseinanderzuziehen, um dann immer wieder jemanden in die Mitte zu bringen und von dort dann das Ganze zu lenken. Also auch das ein Adjustment gewesen, was sofort da war. Auch hier wieder fantastisch gescoutet in der zweiten Hälfte. Du hast es angesprochen, diese Zone zu Beginn des vierten Viertels, die war mitentscheidend dafür, dass Miami diesen Run machen konnte, weil auch hier wieder, das führt zu Stops. Stops führen zu Early Offense oder Transition Opportunities und das sind in der Regel effiziente Looks. Aber alles in allem kamen die Nuggets auch da immer wieder zu versuchen, aus dieser Floater-Region zu diesen relativ freien Midrange-Würfen. Man kam das ein oder andere Mal zu offensiven Rebounds und Second Chance Points. Auch das ein Nachteil von einer solchen Zone-Defense. Ich denke, wir werden das im Verlauf der Serie sehen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir das sogar noch mehr sehen werden. Aber halt nicht so, weil du hast gesagt, es ist zu, also selbst wenn die Idee und die Ausführung ja gut war und es geholfen hat für ein paar Possessions, NBA Offenses und gerade NBA Offenses mit dem besten offensiven Spieler der NBA, Nikola Jokic, sind zu gut dafür, dass du das ein halbes Viertel, ein ganzes Viertel am Stück machen kannst. Von daher würde ich mir da wünschen, dass da einfach, und die Heat sind gut genug darin und die Heat können in einem Angriff Zone spielen, im nächsten wieder Man-to-Man. Die können teilweise sogar in Angriffen switchen zwischen Zone und Man-to-Man-Defense, weil die das ganze Jahr daran arbeiten, im Gegensatz zu den allermeisten anderen Teams, ja, dass man da einfach nicht 10 Possessions in Folge mit der gleichen Zone-Defense rangeht, sondern immer wieder variabel verteidigt und den Nuggets andere Looks zeigt, weil sonst wird es halt wirklich irgendwann zu berechenbar und zu einfach. Aber das ist schön in diesen Playoff-Serien, man hat jetzt in Spiel 1 gesehen, in welchem Setting wie so eine Zone-Defense funktionieren kann, weil man das auch mal auspacken kann und Eric Spoelstra kann aus eigentlich jeder dieser Possession entweder was gut lief oder nicht gut lief, was mitnehmen. Und dann werden wir in Spiel 2 auch da hoffentlich noch ein paar Improvements sehen. Ich würde davon ausgehen, dass wir mehr Zone-Defense sehen von Miami im zweiten Spiel der Serie und im weiteren Verlauf der Serie.
Da können wir drauf gespannt sein. Hast du noch was zur Nuggets-Offense bzw. Heat-Defense? Ich schaue hier gerade auch nochmal von meinen...
Nee, aber was mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, schon im Spiel und jetzt während ich mir den Boxscore nochmal anschaue, es haben einfach 3 Nuggets-Spieler über 40 Minuten gespielt. Mhm. Keiner von Miami. Gut, okay, hier zur Verteidigung. Bam Adebayo war 2 Sekunden weg von diesen 40 Minuten. Aber dass man 5 Spieler über 36 Minuten gespielt hat und 3 davon über 40, die besten Spieler. Also die haben einfach, die Nuggets haben einfach keine Faxen gemacht. Die haben einfach keine Faxen gemacht. Die haben ihre besten Spieler spielen lassen. Die haben sich vorbereitet. Die haben das umgesetzt. Nichts anbrennen lassen. Das ist ein Championship-Team für mich.
Ja. Absolut.
So spielen Champions.
Ist die gleiche. Ist
nichts. Also, ja.
Ja, im Prinzip die gleiche. Einfach. Ziemlich kurze Rotation, die sie schon über weite Strecken der Playoffs haben. Also die 5 Starter. Bruce Brown heute knapp 21 Minuten von der Bank und dann nur noch Jeff Green mit 11 und Christian Brown mit 8. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass der auch so früh kam und dann aber auch relativ früh wieder weg war. Das hat einfach offensiv nicht so super funktioniert.
Aber so, du kannst halt deine besten Spieler auch viel spielen, wenn du keine Faxen machst. Du machst keine Faxen während der Regular Season. Du wirst Erster im Westen.
Ja.
Du spielst am Ende gegen den 8. Das Ding ist in 5 Spielen durch. Du hast wieder Zeit, dich zu schonen. Du machst in den Western Conference Finals, lässt du nichts anbrennen. Du machst das Ding so schnell es geht fertig. Du hast, weiß nicht, wie viele Tage hatten sie jetzt? Pause 9. Du kannst deine Spieler ausruhen und dann hast du eben den Vorteil, dass du deine 5 wichtigsten Spieler alle über 36 Minuten spielen und deine Big 3 alle über 40 Minuten. Ja. Murray 44 Minuten. Das kann Miami nicht machen. Das können andere Teams nicht machen. Und auf der anderen Seite Miami, das ist, wir kennen alle diese legendäre Heat Culture und dass die fit sind und dass da anders gearbeitet wird. Aber das ist schon ein Unterschied, wie viel deine besten Spieler machen können. Weil sie einfach ausgeruht sind. Und das ist ein großer Faktor gewesen. Du hast quasi zwei dieser drei immer auf dem Parkett stehen von Michael Porter Jr., der jetzt nicht unbedingt gut war heute, aber nichtsdestotrotz natürlich trotzdem auch mit seiner Gravity und der Aufmerksamkeit, die er auf sich zieht, dem Team auch hilft, wenn er keine Würfe nimmt. Du hast zwei dieser drei Spieler immer auf dem Parkett. Das zählt, wenn deine besten Spieler spielen.
Bei den Heats.
Und das ist ein großer Schlüssel gewesen.
Bei den Heat heute Gabe Vincent mit 37, Bam mit knapp 40, du hast gerade gesagt, Jimmy Butler mit 38. Und dann sind in der Starting Five Caleb Martin und Max Strus eben die beiden gewesen, die daraus fallen. Hauptsächlich wahrscheinlich tatsächlich wegen ihren Performances heute. Wie gesagt, Caleb Martin 1 von 7 aus dem Feld, Max Strus 0 von 10. Der hat überhaupt nichts getroffen. 9 dieser 10 waren Dreier. Und von diesen 9, weiß ich nicht, gefühlt 7 ziemlich offen. Also er hat gute Looks bekommen. Das ist vielleicht dann auch eine ganz schöne Überleitung hin zur anderen Seite des Parketts. Und dann eben, wie angesprochen, Haywood Highsmith 23 Minuten heute viel. Duncan Robinson und Kyle Lowry jeweils über 20 und Cody Zeller mit seinen 7,5. Sicherlich wären da ein paar mehr Minuten schon auch bei Martin und bei Strus hängen geblieben, wenn die beiden, ich habe gerade nebenher mal kurz geguckt, Martin und Strus beide, also Strus 29, Martin 30,7 bislang in den Playoffs. Dieses Spiel noch nicht mit eingerechnet. Mhm. Aber ja, die beiden waren halt leider nicht wirklich spielbar in der heutigen Verfassung. Und das ist natürlich die Frage, lag das daran, dass sie, da kommen jetzt wieder, was wir in der Preview angesprochen haben, die Geschichten mit rein, wenig Pause, harte Serie hinter sich, dann nach Denver, Altitude, oder hatten sie einfach einen schlechten Tag? Oder, das wäre natürlich der Worst Case für die Heat, ist das so ein bisschen regressierend zur Mitte? Bei Spielern wie Martin. Vincent wäre da noch so ein Kandidat, wobei der richtig gut war heute. 7 von 14, 5 von 10, Dreier getroffen, 19 Punkte am Ende. Aber Strus, auch plus minus, Strus war minus 12, Martin minus 10. Ja, die offensiven Lichtblicke bei Miami waren, wie gesagt, Haywood Highsmith, Gabe Vincent und Bam Adebayo, der mir offensiv sehr, sehr gut gefallen hat heute. Der am Ende dann, er hat sehr stark angefangen, hat dann ein bisschen nachgelassen, am Ende 13 von 25. Aber es hat mir sehr gefallen, wie involviert Adebayo war, wie aggressiv er darin war, seine eigenen Abschlüsse zu suchen und zu finden und dann aber trotzdem noch seine Playmaking-Fähigkeiten hat einbringen können. 5 Assists gespielt, 13 Rebounds geholt, 4 davon offensiv. Wie hat dir Bam gefallen heute?
Bam hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das Problem ist allerdings, das wird Denver nicht gejuckt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt in Denver sitzt nach diesem Spiel 1 und sich sagt, okay, wie zum Teufel verhindern wir, dass Bam Adebayo wieder 25 Würfe nimmt in Spiel 2. Wie nehmen wir ihm diese Midrange-Jumper weg, diese Floater, all das. Das sind Looks, mit denen man lebt. Das sind leere Kalorien. Das ist absolut auch keine Kritik Bam Adebayo gegenüber. Aber klar zählen diese Punkte trotzdem. So, er trifft diesen Midrange-Wurf, das sind 2 Punkte, die zählen. Genauso wie 2 Freiwürfe, genauso wie ein Korbleger, genauso wie ein Dunk. Das ist alles schön und gut. Das Problem dabei ist, selbst wenn der 10 davon in Folge macht, ändert sich an der Defense nichts. Und erst dann hätte es ja wenn quasi Denver sagt jetzt, hat jetzt in Spiel 1 gesagt, okay, wir leben mit diesen Bam Adebayo-Würfen, wir geben ihm Platz, wir leben damit und können dadurch sehr viel von dem wegnehmen, was Miami eigentlich machen will. Wenn Bam Adebayo sie jetzt bestraft hätte und Denver würde sagen, okay, gut, wir können damit nicht leben, mit dem, was Bam Adebayo macht, wir müssen jetzt versuchen, das zu verhindern und machen damit was wir eigentlich nicht wollen. Und zwar nehmen jetzt wieder ein bisschen Aufmerksamkeit weg von Jimmy Butler und den Dreierschützen und dass wir quasi wirklich versuchen, Miami von der Freiwurflinie fernzuhalten. Dann wäre das alles etwas anderes. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der Gameplan wird sich da jetzt nicht großartig ändern in Spiel 2 Bam Adebayo. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Denver sagt, dann mach's nochmal. Und selbst wenn du es nochmal machst, wir leben doch viel lieber mit einem Bam Adebayo Mitteldistanzwurf als mit einem Jimmy Butler Korbleger oder mit Freiwürfen. Miami hat 2 Freiwürfe genommen. Oder mit einem komplett offenen, selbst wenn es ein Caleb Martin oder Max Strus komplett offener 3 ist, selbst damit lebt Denver nicht so gerne wie mit einem Fadeaway von Bam Adebayo. Also ich hoffe auch, das ist für die Hörer verständlich, das sind leere Kalorien, die zählen. Du kannst in deiner Massephase auch zu McDonald's gehen, alles schön und gut. aber die Kalorien kannst du trotzdem eintragen in deinen Tracker, aber bringen die dir wirklich was? Es bringt dir erst was, wenn es wirklich was verändert. Und es verändert sich halt nicht so wirklich was. Also mich würde da wirklich mal sehr deine Meinung zu interessieren. Das ist keine Kritik an Bam Adebayo. Der hat fantastisch gespielt. An defensiv ordentlich, Maximum rausgeholt. Auch da Maximum gegen Nikola Jokic reicht halt trotzdem nicht. Aber offensiv auch einen fantastischen Job gemacht. Aber das bricht eine Defense nicht. Das ändert nicht, wie eine Defense verteidigt. Also in meinen Augen, der wird jetzt nicht gedoppelt im nächsten Spiel. Und da kann er nichts dafür in dem Sinne, aber das ist leider, also das ist meine Ansicht zu diesem ganzen Thema.
Sehe ich genauso, was ich aber dazu noch anmerken würde. Also zum einen, logischerweise, es hilft dir natürlich, wenn Bam Adebayo punktet und effizient scored, aber vor allem ist das halt nicht nur sein Scoring, sondern generell seine Aktionen, seine Handoffs, seine Screens. Das ist der Weg, wie du Nikola Jokic defensiv möglichst viel zum Schwitzen bringst. Und das wiederum ist die Hoffnung, war sicherlich auch heute die Hoffnung, so ganz hat es nicht funktioniert, mal schauen, ob es in einem der nächsten Spiele funktionieren wird, dass du ihm da möglichst viele Körner raubst, damit er vielleicht hier und da in der Offense ein bisschen weniger liefern kann. Und deswegen glaube ich, es ist tatsächlich wahnsinnig wichtig für die Heat, dass Bam so aggressiv ist und bleibt und dabei natürlich am besten auch Erfolg hat.
Die Frage ist, wenn wir uns die Wurfverteilung anschauen von Miami, reicht das? Also ist es, Adebayo hat 11 Versuche mehr aus dem Feld genommen als Jimmy Butler. Du würdest mir sicherlich zustimmen, wenn ich sage, das ist nicht das Verhältnis, was man eigentlich möchte.
Nee, auf keinen Fall.
Und dann ist die Frage, die Looks, die man offensiv genommen hat, gerade die Dreier, und das waren 39, die man genommen hat, das waren ja im Großen und Ganzen, waren das ja Looks, die offen waren, die diese Spieler auch nehmen sollten. So Max Schuss waren halt 0 von 10, aber das hätten auch 5 von 10 gut und gerne sein können, die er da trifft. Das waren gute Looks. Sicherlich nicht alles bei allen, aber im Großen und Ganzen. Man hat auch nicht viele Turnover produziert. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, es waren noch nur 8 Ballverluste am Ende. Ist das ein Wurfprofil, mit dem man leben kann? Und wenn man sagt, okay, wir wollen, dass Jimmy Butler mehr Würfe nimmt und mehr Touches bekommt und mehr macht, wo nimmst du es weg? Wenn Butler 25 nimmt und Adebayo 25 nimmt, dann nimmst du halt kaum noch Dreier.
Das stimmt.
Was jetzt nicht heißt, dass Adebayo nicht wieder, also dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat. Das ist überhaupt keine Kritik jetzt an ihm. Aber ich glaube halt nicht, dass das ein guter Gameplan ist von dir offensiv, wenn Bam Adebayo mit gigantischem Abstand die meisten Versuche aus dem Feld nimmt von dir.
Ich glaube, das ist natürlich Spekulation, aber ich vermute, das war aus der Not geboren. Ich glaube erstens, dass Jimmy Butler wahrscheinlich in irgendeiner Form angeschlagen ist. Der ist mehrfach umgeknickt in dieser Conference-Finals-Serie gegen Boston, hat eine Wahnsinns-Usage und wahnsinnige Lasten tragen müssen jetzt in diesen Playoffs. Hat zwar heute 38 Minuten gespielt, aber nur 14 Würfe genommen, wir haben es gerade gesagt. Keinen einzigen Freiwurfversuch. Und das ist generell, du hast es gerade gesagt, die Heat haben heute zweimal stand ein Heat-Spieler heute an der Freiwurflinie. Und das war Haywood Highsmith, der übrigens beide getroffen hat.
Da haben wir doch gleich den Grund für die Niederlage von Miami. Hätten wir doch jetzt gar nicht so ausführlich darüber reden müssen. Die Schiedsrichter.
Das ist ein...
Das habe ich in der Lakers-Warriors-Serie gelernt. Wenn die Freiwurf... Ja. Wenn der Unterschied zwischen den Freiwürfen, die beiden Teams nehmen, dann so groß ist, dann sind es die Schiedsrichter. Also...
Das wurde vorher im Broadcast gesagt, ein NBA-Playoff-Negativrekord. Mhm. Das ist schon krass. Das ist wirklich, wirklich erschreckend. Und das ist auch meine Headline übrigens. Die Heat müssen es besser schaffen, an die Freiwurflinie zu kommen. Also das ist ein bisschen
Captain
Obvious. Und generell zum Korb. Generell den Rim-Pressure hochhalten. Wie gesagt, ich glaube, Jimmy Butler, ich hoffe natürlich nicht, dass das jetzt das Level ist, dass wir den Rest der Serie von ihm sehen. Und das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber das war einfach nicht Jimmy Butler. Und dann ist es prinzipiell schon mal wahnsinnig schwer, wenn Jimmy Butler nicht die Geschicke seiner Mannschaft an sich reißen kann, wird es von vornherein sehr, sehr schwer. Und wenn dann noch Max Drews 0 von 10 und Caleb Martin 1 von 7 und Duncan Robinson 1 von 6 und im Prinzip einfach, ich fand, da würde ich jetzt gerne auch dich wieder um deine X's and O's Sicht bitten. Ich fand die Offense von Miami vom Gameplan her und auch von der Execution her in den meisten Szenen, das hatte schon Hand und Fuß, das war schon nicht schlecht. Also die Schwachstellen der Denver-Defense herauszufinden und auszunutzen, das hat über weite Strecken schon echt gut funktioniert. Ich hätte mir mehr Rim Pressure gewünscht, haben wir gerade gesagt. Aber wir haben jetzt auch schon mehrfach gesagt, die meisten dieser Looks, die waren ja wirklich, das waren gute Würfe, die sie genommen haben und auch nehmen mussten. Ein Stück weit vielleicht noch die Müdigkeit, ein Stück weit heute einfach mal einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht auch irgendwo der Druck jetzt in den Finals und auswärts und bla bla bla. Aber im Großen und Ganzen hat mir das systematisch eigentlich ganz gut gefallen, was Miami da gemacht hat.
Ja, man hat halt gesagt, wir gehen voll auf Jump Shots, wir gehen voll auf diese Dreier. Denvers Fokus lag darauf, den Korb zu beschützen. Das sollte ja der Fokus einer jeden Defense sein, dass man primär erstmal den Korb beschützt. Aber Denver hat es ziemlich heftig gemacht heute, sehr, sehr viel. Gerade zum Beginn Deep Drop Defense mit Jokic gespielt, der sich dann nicht wirklich häufig raus aus der Zone bewegt hat. Weil man halt wirklich gesagt hat, also Denver hat gesagt, wir leben damit, wenn sich der Ballhändler über den Screen kämpft, der Defender des Ballhändlers über den Screen kämpft und man da versucht, den Platz so klein wie möglich zu machen. Midrange-Würfe, Floater, damit leben wir sowieso. Aber Hauptsache nicht an die Freiwurflinie und Hauptsache nicht an den Korb. Und das hat fantastisch funktioniert. Aber wie du es halt auch gesagt hast, das, was Miami probiert hat, hat halt auch Hand und Fuß gehabt. Dass man halt wirklich gesagt hat, wir gehen auf diese Würfe, das waren gute Looks. Und da hätten auch gut und gerne statt 13 dieser 39, hätten auch gut und gerne 20, 22 dieser 39 fallen können. Und dann wäre das ein anderes Spiel gewesen. Aber zurück zu Jimmy Butler. Wie wir es auch erwarten konnten, Aaron Gordon an Jimmy Butler
das
dran.
Das natürlich auch, klar.
Das natürlich auch. Was Miami daraufhin probiert hat, war, dass man quasi Gordon wegbekommen hat von Jimmy Butler. Ich war ein bisschen überrascht, wie einfach Denver den Heat diese Switches, und vor allem Jimmy Butler diese Switches gegeben hat. Sicherlich, Aaron Gordon ist jetzt nicht der allerbeste Screen-Navigator und ehe der sich da um den Screen herumkämpft und Butler schon über alle Berge ist, hat man einfach gesagt, okay, wir switchen das und dann ist gut. Spricht auch dafür, wie sehr man Michael Porter Jr. mittlerweile vertraut in diesen 1 gegen 1. Dennoch, das ist eine große Qualität von Michael Malone, dass er seinen Spielern einfach vertraut. Wurde belohnt. Allgemein, Michael Porter Jr. spielt defensiv gerade in diesen Playoffs auf einem anderen Level, als wir es jemals von ihm gesehen haben. Das ist auch bitter, bitter nötig, weil das, was wir bisher von ihm gesehen haben, war mittelschwere Katastrophe, ist die Untertreibung des Jahres. Also einer der schlechtesten Wing-Verteidiger der gesamten NBA und der gesamten jüngeren Vergangenheit der NBA. Das ist ja mittlerweile nicht mehr. Und Angriff für Angriff Michael Porter Jr. zu jagen und dieses Mismatch irgendwie zu bekommen, ist jetzt nicht mehr so vielversprechend, wie das in den letzten 2 bis 3 Jahren war. Also, die Nuggets haben immer wieder komfortabel Michael Porter Jr., auch Jamal Murray, das waren eigentlich so die beiden, an Butler rangeswitcht. Dann, was wir gesehen haben, war von Jokic immer wieder, dass der pre-rotated ist, sich vorher schon in Position gebracht hat. Also vor quasi der Zone, vor der Restricted Area schon positioniert hat, sollte Butler zum Korb ziehen, was diesen immer wieder auch abgeschreckt hat, dann quasi dorthin zu gehen, was ja auch ein bisschen verständlich ist. Du bist angeschlagen, du bist kaputt, du siehst, der zweite Mann wartet schon. Dann hätte ich da jetzt auch nicht so wirklich Bock, mal für mal den Korb zu attackieren. Wir haben in Hälfte 2, haben wir dann trotzdem, auch wenn die Nuggets gelebt haben mit Michael Porter Jr. dran, haben wir trotzdem immer wieder gesehen, dass sie ihn auch, wenn es geht, verstecken. Wir haben mehrere Male schönes Pre-Switching gesehen. Das muss ich überlegen, ob ich noch ein Video zu diesem Spiel 1 mache. Wenn ja, dann breche ich das da auf jeden Fall nochmal runter, dass immer wieder Michael Porter Jr. nicht rausgeswitcht ist, sondern dass man vorher die Matchups getauscht hat, dass quasi Michael Porter Jr. da vom Perimeter ferngehalten wurde und nicht erst gegen Jimmy Butler verteidigen muss. Also auch das ein ziemlich cooler Weg gewesen. Und auch das machen die Nuggets schon die gesamten Playoffs stark. Ich habe es gerade angesprochen, wir haben zum Beginn des Spiels sehr viel Deep-Drop-Defense gesehen, aber halt auch nicht nur Deep Drop Defense. Wir hatten mehrere Possessions, wo die Nuggets innerhalb von Possessions das eine Mal Deep Drop Defense gespielt haben und das nächste Mal eine Hedge Defense, wo Jokic immer draußen war. Wir haben Possessions gesehen, wo Jokic auf Höhe der Dreierlinie verteidigt hat und dann, wo er aber auch die Zone nicht verlassen hat. Immer wieder Abwechslung reinbringen. Und genauso musst du es machen, wenn du ein limitiertes Personal zur Verfügung hast. Wenn dein defensiver Big immer noch kein guter defensiver Big ist, dass du halt einfach der gegnerischen Offensive verschiedene Sachen zeigst, dass die sich niemals darauf einstellen können, denn, und das sage ich auch so oft, wenn sich der Gegner darauf einstellen kann, dann hast du ein ganz, ganz großes Problem. Von daher verschiedene Looks zeigen, auch hier wieder klasse Job gemacht, gut gescoutet und der Grund, warum die Nuggets Defense ihnen in diesen Playoffs nicht zum Verhängnis wird, ist, dass zum einen das Personal besser wird, Jokic war als Verteidiger noch nie so gut Michael Porter Jr. war als Verteidiger noch nie so gut. Aaron Gordon macht einen herausragenden Job. Aber halt, wie gesagt, auch Coaching, X's and O's, dass man verschiedene Looks hat, dass man verschiedene Taktiken hat und sich ein Gegner wie Miami halt nicht darauf einstellen kann. Also auch da wieder sicherlich zum Teil gute Looks, die Miami nicht getroffen hat, aber zum anderen Teil halt eben auch eine ziemlich, ziemlich ordentliche Defense von Denver eigentlich das ganze Spiel über.
Ja, absolut. Vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassend. Hast du noch weitere Gedanken? Oder sonst würde ich sagen, können wir langsam vielleicht nochmal ein paar Sätze darüber verlieren, was das jetzt eventuell für Spiel 2 und für die weitere Serie bedeuten könnte, was wir da so alles gesehen haben.
Nee, ich habe nichts mehr eigentlich.
Zusammenfassend könnte man sagen, natürlich werden die Nuggets mit diesem Spielverlauf zufrieden sein, weil man sagen kann, hey, wir haben dieses Spiel gewonnen und das nicht wirklich knapp, obwohl wir unsere Dreier nicht getroffen haben. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass Miami jetzt aus diesem Spiel rausgeht und wahnsinnig den Kopf in den Sand stecken muss. Weil all das, was wir gesagt haben, Spiel 1 on the road, Altitude, wenig Pause, du bist einfach noch ziemlich K.O. Dann haben Caleb Martin und Max Drews wahrscheinlich jeweils ihr schlechtestes Spiel, hoffentlich, dieser Serie. Jimmy Butler war überhaupt nicht auf der Höhe und trotzdem war es am Ende eine 11-Punkte-Niederlage. Ja, es war nie so richtig knapp. Du hattest hier und da mal einen Stretch, wo es dann doch hätte mal knapper werden können, wenn vielleicht auch das Spielglück so beim einen oder anderen Wurf auf deiner Seite ist. Und du hast viele Ansätze gefunden, offensiv, wie du Denver wehtun konntest. Du konntest eben zu selten wirklich Kapital draus schlagen. Und du hast mit dem Stichwort Rim Pressure aber auch eine große Stellschraube, an der du drehen musst in Richtung Spiel 2 und in Richtung weiterer Verlauf der Serie. Ich glaube also, wir sind im Prinzip nicht so viel schlauer als vorher, oder?
Gar nicht, Alter. Das war sowas von zu erwarten. Also es war halt, so richtig überrascht hat mich relativ wenig in diesem Spiel. Sowohl vom Ergebnis her, als auch von den beiden Seiten, die wir angesprochen haben. Nuggets Defense gegen Heat Offense und andersrum natürlich Nuggets Offense gegen Heat Defense. Da war jetzt wenig dabei, womit man, wir haben Zone Defense gesehen, wir haben alles Mögliche gesehen, aber wir haben zumindest jetzt, es war jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie geschockt sein musste von irgendetwas. Alles in der Reihe. Denver, das war ein einkalkulierter Sieg für die Nuggets, was ihre Leistung nicht schmälern soll, aber es wäre halt ein Schock gewesen für mich, wenn Miami dieses Spiel 1 holt. Muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der Nuggets in 6 getippt hat. Das hätte mich schockiert, wenn also ohne Scheiß, das hätte mich wirklich schockiert, wenn Miami dieses Spiel 1 gewonnen hätte. Nach der kurzen Pause gegen ein ausgeruhtes Team, was zu Hause ungeschlagen ist in diesen Playoffs und was ungeschlagen ist, seitdem Devin Booker zu Prime Michael Jordan wurde und seitdem nicht mehr verloren hat in diesen Playoffs. Es hätte mich sehr überrascht. Ja. Von daher, alles in der Reihe. Keine unlösbaren Aufgaben für Miami. Ich denke, sicherlich wird man enttäuscht sein von dem Resultat, aber hier ist weiterhin alles möglich.
Und mit diesem Mindset und dieser Erkenntnis, die nicht so wirklich eine Erkenntnis war, verabschieden wir uns für heute und gehen in Richtung Spiel 2.
Bett?
Ja, in Richtung Bett erstmal, das auch, ja. Leider nicht allzu lange, weil ich morgen früh und zwar in genau 3,5 Stunden wieder einen Termin habe, heute früh. Leute, das war's für heute. Wir hören uns am Montag wieder, nach Spiel 2 dann. Und dann werden wir entweder darüber sprechen, dass die Heat jetzt zu Hause in Spiel 3 schon ziemlich mit dem Rücken zur Wand agieren werden, oder dass sie es mal wieder geschafft haben und ein Spiel geklaut haben. Denver, die erste Heimniederlage dieser Playoffs. Und dann wird es richtig interessant. Wir lassen uns überraschen. Sonntag auf Montag Spiel 2 und Montag sind wir dann wieder für euch zur Stelle. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß bei den weiteren Finals und ciao.